wird sein Leben herauskommen, das Leben des Geistes und die Frucht des Geistes, das Leben seiner Auferstehung. Christus hat diese Botschaft der Gemeinde gegeben. Geht hin in alle Welt, predigt der ganzen Schöpfung. Und Millionen haben es noch nicht gehört. Nationen haben es noch nicht gehört. Wie lange? In alle Welt. Diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. In aller Welt. Seht der ganzen Schöpfung. Das ist der Auftrag. Zeigt mir in der Schrift, wo er diesen Auftrag zurückgenommen hat. Menschen haben ihre Ideen, aber das sind nicht die Ideen Gottes. Er sagte zur ganzen Welt, zur ganzen Schöpfung. Es tut mir leid, dass der Heilungsgottesdienst nicht auf dem Tonband ist. Gott selbst hat sein Wort, wie immer, auch in dieser Versammlung, in Phoenix, in mächtiger Weise bestätigt und sich als derselbe geoffenbart. Ich möchte jetzt alle bitten, ihre Häupter zu beugen und im Gebet vor dem Angesicht Gottes zu verweilen. Wir haben gehört, dass alles für uns bereit ist, dass wir nur glauben und empfangen brauchen. Glaubt jetzt, dass durch Golgatha jeder Segen euch von Gott aus in Jesus Christus geschenkt wurde. Rettung der Seele, Befreiung von allen Gebundenheiten, Heilung von jeder Krankheit. Gottes Wort ist ewig wahr. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, wir hatten viele Briefe von denen empfangen, die während dem Hören eines Tonbandes Heilung, Rettung und Befreiung empfangen haben. Jesus ist derselbe. Dies ist eure Stunde, der Augenblick, in dem Gottes Wort an euch bestätigt werden soll, nach Geist, Seele und Leib. Nun seht, was geschieht. Ich habe hier einen Mann getroffen, der ist wohl im Jahre 1942 schon in einer Versammlung gewesen in Saskatoon. Und es war eine andere Frau auf der Plattform, aber diese Frau, die in der Versammlung saß, hatte wohl mehr Glauben zu dem Moment als die Frau, die auf der Plattform stand. Und als ich sie jetzt hier wieder sah, ich sagte, das ist doch die Frau. Ich sagte, welch eine Gnade Gottes, die an ihr offenbar geworden ist. Die Frau glaubte von ganzem Herzen. Ihr Glaube war in dem Moment so groß, dass sie den Herrn berührt hat. Und der Mann fragte mich. Er sagte, ist mit meiner Frau etwas ernsthaft verkehrt? Ich sagte, ich weiß es nicht, es sei denn, dass der Herr es mir offenbart und mir eine Vision gibt. Ich sagte, dein Glaube ist es, durch den es geschieht, nicht ich. Seht, als Jesus damals vor den Menschen stand und die Frau den Saum seines Gewandes berührte, er wusste gar nicht, wer es war. Seht, und Jesus wusste, was er sagte, aber er kannte die Frau nicht und schaute dann über die Volksmenge, fand die Frau und sprach zu ihr, dass ihr Glaube ihr geholfen hat. Seht, auch ich weiß diese Dinge nicht, es sei denn, der Herr offenbart es mir. Nun, Ich kann euch nicht sagen, es sei denn, der Heilige Geist offenbart ist. Manchmal sehe ich ein Gesicht, es kommt ein dunkler Schatten, ich sage nichts, vielleicht ist es tot, und ich sage nur, gehe, der Herr segne dich. Aber wenn ich dann etwas abwarte, bis der Herr etwas sagt, dann wird es anders. Seht, dann kommt in der Vision das zum Vorschein, was mit der Person verkehrt ist und was geschehen soll. Seht, ihr müsst stille werden und bleiben und abwarten, bis er weiteres offenbart. Und dann wird gezeigt in der Vision, was war und was sein wird. Und dann ist es immer, so spricht der Herr. Und dann könnt ihr es aufschreiben und ihr werdet sehen, es wird so sein, wie es gesagt wird. Nie versagt es. Seht, sofern eine Vision gezeigt wird, habe ich Vertrauen. Wenn mir heute eine Vision zuteil würde, dass George Washington auferstehen soll von den Toten, würde ich es allen sagen, hingehen und es würde geschehen. Es kann nicht versagen. Niemals hat es versagt. Seht, ihr gebraucht nicht euren Eindruck dabei. Nun, ich glaube, wir sind alles oder zum größten Teil Pfingstler hier heute. Aber sehr oft, meine ich, werden die Menschen irgendwie begeistert und sie haben den Eindruck, der Herr hat das und das gesagt und dann meinen sie, er hat es gesagt. Wartet, bis ihr wisst, dass Gott geredet hat und dann wird es vollkommen sein, jedes Mal. Wenn ihr aber nur nach Eindrücken geht, was geschieht dann? Seht, dann ist es nur eine verstandesmäßige Nachahmung und es hilft Gott nicht, es hindert Gott in dem, was er tun möchte. Seht, wenn Gott euch zum Zeugnis setzen will, dann seid wahre Zeugen, aber nur dessen, was Gott tut. Dieses hier sind große und herrliche Versammlungen gewesen. Solch ein Glaube hinter mir, sogar durch die Prediger, die hier auf der Plattform sitzen und auch die Versammlung. Es tut mir leid, dass wir so bald aufhören müssen. Ich hoffe, so es der Wille des Herrn ist, komme ich noch einmal zurück. Der Manager hier und anderen Brüdern möchte ich sehr danken. Der Manager, ich bitte ihn, dass er jetzt aufsteht. Dankeschön. Er ist sehr demütig. Bruder Borders weiß dieses nicht. Aber ich werde es trotzdem jetzt sagen. Bruder Borders ist ein kranker Mann und ich möchte mit ihm sprechen nach diesem Gottesdienst. Ich hoffe, es schockiert dich nicht, Bruder Borders, aber der Herr muss ihn berühren. Er hat etwas an seinem Herzen, das stimmt genau. Ich habe mit ihm nicht darüber gesprochen, aber ich habe es auf der Plattform gesehen. Und ich werde dieser Frau sagen, durch den Heiligen Geist, der auf mir ist, diese Frau, die hier sitzt, die hier jetzt herschaut, dort neben dem Mann sitzend, es ist nichts Gefährliches, es ist nur die Zeit des Wechsels in deinem Leben. Es wird alles wohl werden, wenn es vorüber ist, sorge dich nicht. Der große Heilige Geist ist gegenwärtig. Hier ist ein Mädchen und auch der Mann, mit dem ich vorher sprach, hat der Herr etwas geoffenbart. Ein Mädchen sollte gestern in Phoenix operiert werden. Es ist ein Mädchen aus der Gemeinde von Bruder Outlaw. Und es sind Menschen, die zu den Versammlungen kommen. Und ich weiß nicht, ob die Verwandten hier sind heute. Aber dieses Mädchen sollte an einem Tumor, der in der Niere ist, operiert werden. Nur Gott kann das Leben dieses Kindes retten. Sonst wäre es dem Tode geweiht. Es ist so viel und so viele, die krank sind und leidend. Ehe wir jetzt in das Wort hineingehen, möchte ich, dass wir zunächst beten. Lasst uns die Häupter beugen. Sind noch andere Fürbitten hier? Hebt eure Hände. Unser himmlischer Vater, uns ist gelehrt worden in deiner heiligen Schrift, durch die inspirierten Worte Gottes, die wir gedruckt haben, dass wir versetzt sind in himmlische Örter in Christus Jesus, und so empfinden wir heute, dass wir eine Gruppe sind, die zum Himmel geht. Wir sitzen hier versammelt. Wir schauen auf zu dir. Und hier sehe ich Menschen, Männer, die älter sind wie ich, andere, die jünger sind, einige, die dir schon gedient haben, andere, die es noch werden. Die Alten gehen, die Jungen neben ihrem Platz. Wir danken dir, o Vater, für den Heiligen Geist, der uns die Gewissheit gegeben hat, eines Tages gibt es ein Wiedersehen. Wir danken dir für deine große Kraft. Du hilfst unseren Schwachheiten. Wir danken dir für diesen Gottesdienst, bitten jetzt für die Kranken, besonders für das Mädchen, das operiert werden soll. O Herr, unser Gott, sei diesem kleinen Mädchen gnädig. Ich denke jetzt, was wäre es, wenn es meine Tochter wäre, die jetzt dort operiert werden sollte. Ich würde dich bitten, dass du sie heilst. Und so bitte ich dich jetzt, möge die Macht Satans sie verlassen und das Kind leben zur Ehre Gottes. Und ich bete auch für das taube Mädchen, das hier erwähnt wurde. Gib ihr das Gehör zu diesem Mädchen der Familie Jenkins. Und ich bitte für Bruder Borders, während wir sehen, dass Satan diese Dinge zu tun versucht, wir bitten dich um deines Reiches Willen, verherrliche deinen Namen. Wir bitten für all die besonderen Fürbitten, auch für die Frau gestern Abend, die Glauben empfangen hat. Du hast es ihr gesagt, es wird gut sein mit ihr, so sie es im Glauben aufgenommen hat. Wir bitten dich, sei weiter mit uns. Segne die Prediger und segne alle. Segne die Sänger und die Spieler und das Quartett der Gemeinde, die feinen jungen Männer und auch die Schwester, die hier am Instrument sitzt. Herr, es sind ihre so viele, deren wir gedenken möchten. Du wollest sie alle segnen. Auch der Mann, der ihr Zeugnis abgelegt hat und sagte, Gott segne euch. Wir bitten dich, dass der Segen über ihn komme. Und dass auch er, o Herr, erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Und dass ein großer Zeuge des Wortes und Jesu Christi wird. Das Größte, das ihm widerfahren könnte. Wir bitten dich, Herr, dass du Bruder Toni segnen möchtest. Und diese feinen Männer. Und auch die Laienbrüder und die Geschäftsleute, alle, die hier sind, dass sie alle Zeugnis ablegen könnten. Segne ihre Vorhaben. Mögen sie erfüllt sein mit dem Geiste, dass sie unterscheiden können, was sie tun sollen, wie sie es tun sollen, wie sie handeln sollen, um des Herrn Jesus willen. Segne heute die Botschaft. Gib mir Gnade zu reden. Und ich bitte dich, salbe sie. Und begleite sie mit deinem Segen, dass wir sagen können, dass unsere Herzen brannten wie die zu Emmaus, als du mit uns redetest. Vater, wenn Menschen hier sind, die nicht gerettet sind, die dich noch nicht erkannt haben oder nur zur Gemeinde gehen, ohne dich erlebt haben, möge die große Kraft des Heiligen Geistes ihnen offenbar werden, dass sie das Heil nötig haben, mögen sie erkennen und zeige ihnen den einzigen Weg, Jesus Christus, denn wir bitten es in seinem Namen. Amen. Ich danke euch noch einmal für all eure Liebe, die ihr mir erwiesen habt. Als Bruder Toni gestern Abend zum Wagen ging, sagte er, ich schaue nicht auf mich selber, sondern auf die Verheißung, die der Herr mir gegeben hat. Ihr wisst, ich gehe von Ort zu Ort, obwohl ich in der Gemeinde bin in Jeffersonville. Nie habe ich ein Opfer für mich selber erhoben und wollte auch nicht, dass andere es tun. Aber mir wurde jetzt gesagt, dass hier Unkosten gewesen sind und dass ein Opfer erhoben worden ist. Bruder Gilmore und andere haben darauf bestanden und sich erkundigt, wie es mit den Unkosten steht. Ich sagte, gut, wenn es zur Deckung der Unkosten ist, dann gut. Und ich sagte, für mich braucht ihr kein Opfer erheben, denn ich bekomme $100 von der Gemeinde. Und ich habe alles, was ich benötige. Mehr brauche ich nicht. Ich denke, dass meine Belohnung dort drüben kommen wird. Ich habe versucht, meinen Dienst einfach und demütig zu halten. Viele kamen und sagten, Bruder Brennan, du solltest doch mit deinem Dienst an die Öffentlichkeit treten und so weiter. Ihr wisst ja, dass große Dinge geschehen sind. Man brachte vor kurzem ein Mädchen, das auch operiert werden sollte. Und sie kamen dann, und während ich Während dem Sprechen war, kamen sie herein, ganz aufgeregt und sagten, willst du nicht beten, denn wir haben keine Hoffnung für unsere Tochter. Und ich hörte auf zu predigen, ging in den Nebenraum, betete und als sie zum Krankenhaus zurückgebracht worden ist, mussten die Ärzte sagen, obwohl wir glauben, dass das Gebet Torheit ist für die Kranken, müssten wir zugeben, dass hier etwas geschehen ist. Seht, es gibt wirkliche Heilung. Seht, wirkliche Heilung. Es gibt natürlich, gibt es Heilungen, die sind sofort auf der Stelle da und es gibt Heilungen, die beginnen dann und es nimmt eine gewisse Zeit, bis die Heilung völlig da ist. Das eine ist ein spontanes Wunder und das andere ist ein Werdegang, bis es zur völligen Heilung kommt. Seht, es gibt diese beiden Möglichkeiten. Seht, Gott tut seine Wunder. Und dann kam der Arzt und hat es mir und einem meiner Freunde gesagt. Seht ihr, was es war? Seht, man muss nur festhalten an der Verheißung, die Gott gegeben hat. Man kann das nicht erklären. Es ist einfach der Glaube, der einen Halt gewinnt am Worte und an der Verheißung. Und schon geschieht es. Seht, und der Arzt musste sagen, es ist alles völlig normal. Es braucht nichts getan zu werden. Und die Mutter wurde gläubig. Und dann sagte sie mir, weißt du, dein Dienst ist so in einer Ecke hier, nur einfache Menschen, ab und zu jemand anders hört davon. Jeder sollte davon erfahren. Und ich dachte mir, das ist, was der Teufel möchte. Nein, nein, ich will nicht an die Öffentlichkeit, nein, ich möchte überall hingehen, wo der Herr mich leitet. Natürlich, ich möchte all die Dinge in Demut und Einfachheit behalten und nur hingehen, wo er mich hinhaben möchte. Nun, ihr, für die gebeten wird, vielleicht, es ist so, dass zum Beispiel, wie die Verwesung in den gestorbenen Leib nach 72 Stunden einsetzt, so kann es sein, dass nach dem Gebet, erst nach 72 Stunden, der direkte Heilungsprozess eingesetzt hat. Aber ihr müsst am Glauben festhalten, auch wenn die Symptome wieder erscheinen, widersteht dem. Und es ist nicht eine Hoffnung, es ist ein Glaube, der das Wunder nach sich zieht. Nun, ich möchte euch nicht zu lange festhalten heute. Ich habe ja auch eine Uhr und werde versuchen, rechtzeitig aufzuhören. Ich möchte aus dem Propheten Jesaja, aus dem ersten Kapitel lesen und dann möchte ich auf einige Dinge Bezug nehmen und versuchen, euch nicht zu lange festzuhalten. Jesaja, das erste Kapitel, der 18. Vers. So kommt denn her, wir wollen miteinander richten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden auch rot wie Scharlach sind, sollen sie doch weiß werden wie Schnee. Und wenn sie rot sind wie Purpur, sollen sie doch weiß wie Wolle werden. Ich möchte jetzt darüber sprechen, und zwar über den Begriff, eine Konferenz abzuhalten. Herr, segne jetzt dein Wort und möge dein Same in unsere Herzen fallen und wir geöffnet sein vor dir, damit wir verstehen die Stunde, in der wir leben und das, was du tust. Ich bitte es in Jesu Namen. Amen. Wenn wir über eine Konferenz sprechen, wir hören in diesen Tagen so viel darüber. Überall werden Konferenzen abgehalten und wir sind heute hier und haben eine Art Konferenz. Wir hören so viel, dass in so vielen verschiedenen Bereichen Konferenzen abgehalten werden. Wir hören dann, was auf diesen Konferenzen beschlossen wurde und was man dort erreicht hat. Und gewöhnlich werden Konferenzen abgehalten in Zeiten, wo Dinge plötzlich in Erscheinung treten. In Krisenzeiten werden sie in besonderer Weise berufen oder abgehalten. Nun, ihr könnt euch sicher daran erinnern, dass in einer Weltkrise welche Konferenzen abgehalten werden. Wir denken jetzt, als Deutschland mit dem Rest der Welt im Krieg war und hier der Präsident Roosevelt, der Präsident der Vereinigten Staaten und dann andere große Männer der Welt und wie wir es nennen, die großen vier, die dort die Konferenz gehalten haben, Churchill und so weiter. Dort hatten sie eine große Konferenz der freien Welt. Und sie mussten zusammenkommen, um ihre Ideen miteinander abzuwägen und die Strategie festzulegen, denn der Feind machte Fortschritte und er musste ja gestoppt werden. Und deshalb kamen sie zusammen, um etwas gemeinsam zu beschließen. Der eine gab seine Idee, der andere seine. Und dann haben sie miteinander beschlossen, was daraus übrig bleiben sollte. Man hat Konferenzen abgehalten und beschlossen, wo soll die Armee, was soll jetzt getan werden, was soll überhaupt in der Zusammenarbeit geschehen, wo hat der Feind seinen Halt und wo hat er sich festgeschanzt. Seht, man hat über all diese Dinge beraten und Konferenzen abgehalten, wo man zuschlagen soll, wie und was man tun sollte. Seht, man tut nicht nur etwas, man berät, ehe man etwas tut. Aber es ist eines, das beachtet werden muss. Wenn man eine Versammlung festsetzt, zum Beispiel im Reiche Gottes, wie es oft gesagt wird, wenn man, wie die Frau mir sagte, wenn ihr nur große Männer zusammenbrächtet und dann mit diesen Großen etwas beginnt, aber im Reiche Gottes ist das verkehrt. Irdisch holt man die Großen zusammen. Seht, heute heißt es, wenn ihr Prediger zusammenbekommt, nein, darum geht es nicht. Wenn ihr das Volk Gottes zusammenbekommt, unter dem die Kraft Gottes offenbar werden kann, Menschen, in denen Jesus Christus lebt, in denen er die Gedanken der Herzen offenbart und sich vollkommen kundtut, sieht, und dann werden die Prediger inspiriert und nehmen es dann zu ihren Gemeinden. Seht, da ist es, wo der Kampf einsetzen kann. Nun, man hatte diese große Konferenz im Krieg und dann hatte man eine Konferenz in Genf. Ich glaube, dass viele von euch mit der Sache vertraut sind. Und dann hatte man eine Konferenz in Paris. Seht, es waren immer wieder Konferenzen und Konferenzen. Man kam zusammen, denn die Not ist groß in den Nationen. Und man wollte eine Lösung finden und deshalb kam man zusammen. Denn die Welt war so verstrickt und miteinander so verflochten und deshalb kam man zusammen, um diese Konferenzen zu halten. Seht immer, wenn irgendeine Furcht oder irgendetwas auftrat, kamen sie zusammen. Und wie ich gesagt habe, von dem Jungen, der über den Friedhof ging, Angst hatte und dann vor sich her pfiff, nur weil er Angst hatte, aber sich einredete, dass er keine Angst habe und deshalb pfiff er. Seht, aber er wollte sich nur ein wenig beruhigen und darüber hinwegtäuschen. So ist es eigentlich heute. Man hat heute im Radio, im Fernsehen so viele Dinge. Man täuscht sich über die echten Dinge, die da sind, hinweg. Man hat einen Ernie Ford und einen Elvis Presley. Diejenigen, die ihr Erstgeburtsrecht verkauft haben für ein Linsengericht. Und sie haben ihre Witze. Und sie haben immer etwas zur Verfügung, dass die amerikanische Öffentlichkeit lacht und sich daran beteiligt. Aber hinter dem allem wissen wir, dass das Gericht Gottes über uns hängt. Wir müssen der Sache begegnen. Wir sind am Ende unseres Weges. Ob Ernie Ford mit seinen Witzen, ob Elvis Presley mit seinem Rock und Roll und all die anderen mit ihrem, wie bei dem Fest zu Nebukadnezar. Die Handschrift ist an der Wand. Seht, diese Nation ist dahin gekommen, wie Sodom und Gomorra es waren. Seht, nur die Gnade Gottes hält es noch auf. Seht, denn der gerechte Gott kann uns nicht damit durchlassen, sonst müsste er Sodom und Gomorra um Entschuldigung bitten, dass er sie zerstört hat. Wenn er uns ohne Gericht durchließe, seht, es kommt. Flieht zu dem Felsen, so schnell ihr könnt. Schiebt die Sache nicht auf. Nicht nur, dass ihr euch einer Gemeinde anschließt und Lehrsatzungen in euch aufnimmt. Nein, wie der Methodistenprediger hier bezeugt hat, kommt zum Herrn, wenn ihr gesehen habt, dass Christus euch ruft und dass er sie offenbart. Seht, wie in den alten Zeiten der Bibel. Und sogar hier bei uns haben wir es erlebt. Ihr wisst, dass manchmal, wenn man durch Prüfungen hindurchgeht, dann muss das Feuer heiß sein, damit das alles voneinander geschieden wird. In den alten Tagen hat man das Gold geschlagen und geschlagen, bis es rein wurde.
Heute haben wir Feuer. Und wenn dieser Goldhämmerer das geschlagen hat und geschlagen, so lange bis alles andere, alle Schlacke, alles hinweg war und er sich selbst reflektiert sah in diesem Gold, auf das er schaute, um das er so behämmert hatte. Seht, so ist es mit uns. So versucht Gott es mit seiner Gemeinde. Er schlägt. Und er muss alles, die Glaubenssatzungen, die mit seinem Wort nicht übereinstimmen, alles Weltliche, alles Eigene, er muss so lange schlagen, bis Jesus Christus reflektiert wird in der Gemeinde. Nun, die Gemeinde, ihr wisst, ich komme gerade von zu Hause, wo ich über die Öffnung der Siegel sprach und über das, was Gott getan hat. Seht, die Gemeinde, sie geht durch die Trübsal, aber nicht die Braut. Nein, ich hoffe, dass ihr mich nicht festnagelt hier und sagt, wir glauben es nicht wie du. Nein, dann tut es, wie ich es tue, wenn ich einen Kirschkuchen esse. Wenn ich einen Kern finde, werfe ich nicht den ganzen Kuchen, sondern nur den Kern weg. Und wenn ich ein Hähnchen esse, dann tue ich nur die Knochen beiseite, esse aber das Fleisch. Wirft also nicht alles weg. Nun, es ist wie ein Notfall, so dass wir zusammengerufen werden. Und ihr seht's in den Nationen, der Präsident, er ruft sein Kabinett zusammen, er hat immer etwas Neues zu beraten, immer sind Dinge, die aktuell geworden sind. Nun, was tun sie auf der Konferenz? Zuerst werden die Verantwortlichen zusammengerufen und dann wird erstmal der Platz, der Ort, meinetwegen jetzt in Genf, ich war ja dort, es ist eine herrliche Stadt. Und gewöhnlich gehen sie zu einem solchen Ort, wo man schon rein äußerlich beeindruckt und inspiriert wird. Und dann kommen all die Großen zusammen. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber ich war in der Schweiz dort. Ich glaube, es war Genf, wo ich von Lausanne aus hingegangen bin. Und ich kann mich noch jetzt daran erinnern, als ich dort war. Sieh, man nimmt immer die besten Orte. Und dahin werden sie dann geladen. Und alles, was in der Welt vor sich geht, das man als verkehrt beurteilt, ist eben im Gegensatz zu dem Rechten. Und ihr wisst, Sünde ist Gerechtigkeit verkehrt. Seht, es gibt nur einen Schöpfer und das ist Gott. Satan kann nicht schöpfen. Nein, er ist ein Verderber der Originalschöpfung. Eine Lüge ist eine Wahrheit verdreht. Ein Ehebruch ist die rechte Tat verkehrt gehandhabt. Seht, es ist immer das Rechte verkehrt. Satan kann nicht schöpfen. Nun, daran müssen wir denken. Das Verkehrt ist immer das Rechte auf den Kopf gestellt oder verdreht. So sehen wir, dass Satan immer das kopiert, was Gott getan hat, aber er verdreht es. Seht, hier zum Beispiel, wenn in der Versammlung die Gedanken der Herzen offenbar werden, dann sagen die anderen, oh, das ist Wahrsagerei oder Telepathie. Nun, wenn ihr einen Teufel seht oder einen Spiritisten, das ist nur eine Verdrehung des Echten, das Gott hat. Seht, und die Menschen sollten eigentlich genügend wissen und sollten geistlich genug sein, zwischen richtig und verkehrt zu unterscheiden. Habt ihr je gehört, dass ein Spiritist für die Kranken betet und dass er das Evangelium verkündigt? Nein, an den Früchten sollt ihr sie erkennen. Sie haben irgendetwas in einem dunklen Winkel, da tun sie ihre Sachen. Es ist verkehrt. Aber sie ziehen die Menschen von dem Echten, das der Heilige Geist tut, hinweg. Denn Christus offenbart sich dort, wo das Volk Gottes zusammengekommen ist. Die Gemeinde sollte dastehen. Seht, zum Beispiel vom Zungenreden. Lasst mich auch darüber etwas sagen. Ich bin ja wie euer geistlicher Vater. Seht, ich glaube, dass manche von diesen Dingen nicht in rechter Weise getan werden. Und wenn es dann nicht richtig gehandhabt wird, dann urteilen die Menschen, Baptisten, Methodisten und so weiter. Seht, sie möchten das alles, aber die Frage ist, wie haben wir all diese Dinge dargelegt? Seht, alle Dinge müssen in richter Weise geordnet sein und gehandhabt werden. Man nimmt nicht einfach, wenn man Hammer und Nagel hat und schlägt die Nägel überall und gebraucht den Hammer. Man muss wissen, das eine Werkzeug ist dafür, das andere dafür. Man muss wissen, wo was hingehört. Und ihr Geschäftsleute, die ihr heute hier seid, ihr wisst, was ihr zu tun habt und wo und wann was getan werden soll. Seht. Und wenn eine Sache gut ist, dann braucht man dafür gar keine große Reklame zu machen. Ihr wisst, es gibt nichts Besseres als die Taufe des Heiligen Geistes, damit Menschen vom Geiste Gottes geleitet werden. Aber heute versuchen wir, den anderen herabzuwürdigen. Lassen doch die Arme umeinander legen und die Decke ist doch lang genug, um uns alle darin einzuhüllen. Sie ist nicht nur für den einen, sie ist für uns alle. Es ist Raum für uns alle da. Nun, oft sehen wir in unseren Gemeinden, dass Menschen einfach aufstehen. Sogar manchmal, wenn man predigt, reden sie in Zungen und unterbrechen und so weiter. Einer gibt dann die Auslegung. Und natürlich glaube ich, dass solche Menschen echt in Zungen reden. Manchmal wird geweissagt und dann kann es sein, dass nicht die Auslegung, sondern dass eine Weissagung kommt. Denn wenn eine Zungenrede lang ist und dann später nur einige Worte als Weissagung, dann war es nicht die Auslegung der Zungen. Gewöhnlich kommt die Auslegung der Zungen sogar in demselben Tonfall, wie die Zungenrede selber gekommen ist. Seht, es ist nicht eine Wiederholung von Schriftstellen, nein, sondern es ist eine direkte Botschaft für jemand oder für die Gemeinde zu einem ganz bestimmten Zweck. Seht, und die Menschen, die mit Zungen reden und andere Gaben betätigen, das muss alles zur Auferbauung der Gemeinde geschehen. Schon Stunden vor dem Gottesdienst sind sie vor dem Herrn im Gebet. Seht, und dann kann Gott sie gebrauchen. Die ganze Atmosphäre muss dementsprechend sein, dass der Heilige Geist wirken kann. Seht, und wenn ich hier stehe und etwas sage, was Gott mir offenbart, ich bin nicht furchtsam darin. Nein, ich weiß, was Gott mir offenbart, das stimmt immer. Ich kann es sagen und es geschieht so. Und ich hoffe, dass wir hier heute eine solche Konferenz abhalten können. Ob ihr zu einer, zu dreier, zur Zweiheit des Glaubens gehört über die Gottheit, spielt keine Rolle. Lasst uns zusammenkommen und darüber sprechen, damit die Gemeinde sich endlich vorwärts bewegen kann. Denn solange wir einander bekämpfen, braucht der Teufel sich gar nicht zu mühen, uns zu bekämpfen. Denn dann können wir nicht vorwärts gehen. Lasst uns endlich erkennen, dass wir Brüder sind und dass wir vereinigt sind. Ihr braucht nichts gegen jemanden zu sagen. Nein, was immer sagt, es ändert gar nichts. Wichtig ist, dass wir alle denselben Heiligen Geist empfangen. Und die Schrift sagt, er gibt den Geist denen, die ihm gehorsam sind. Also, lasst uns dem Herrn gehorsam sein und tun, was er gesagt hat. Aber wo ist die Gemeinde heute? Sie wird hin und her gerissen und der eine Bruder sagt, der und jener, lasst uns endlich einmal, niemand ist groß, niemand ist klein, niemand ist höher, niemand ist geringer. Wir sind eins, wir sind Kinder Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ob nun Becky ein blaues Kleid und Sarah ein grünes haben will, es spielt keine Rolle, es sind beides meine Töchter. Seht ihr, darüber streitet man nicht. Seht. Wir sollten also offen darüber sprechen. Weltliche Konferenzen, weltliche Krisen sind immer da. Aber Gott hat auch Konferenz abgehalten. Wir können an Paris, an Genf und an andere Orte denken. Aber lasst uns jetzt doch daran denken, welche Konferenzen Gott abgehalten hat. Ich denke, dass wir über die erste Konferenz, an die ich jetzt denke, von der Schrift aus sprechend, könnten wir sagen, sie war im Garten Eden. Gott machte die Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Weib hat er sie geschaffen. Sie waren seine geliebten Kinder. Und sie wurden hierhergestellt, hatten eine freie Willensentscheidung. Ihr wisst, oft sagen die Ungläubigen, wie kann ein gerechter Gott so etwas tun, und dass er all das Leid zugelassen hat, das durch die Zeitalter gekommen ist. Nein, Gott hat das Leid nicht gegeben, sondern die Menschen haben es sich selber zugefügt. Und dann sagen sie, warum hat Gott den Menschen nicht vollkommen geschaffen, dass das nicht hätte geschehen können. Seht, im Anfang war Gott und in Gott waren Eigenschaften. In ihm war die Eigenschaft, Retter zu sein und deshalb ist er Retter. Aber wenn nichts verloren gewesen wäre, hätte er nicht Retter sein können. Seht, und in ihm war es, Vater zu sein. Hätte er nicht die Möglichkeit bekommen, Kinder zu haben, wie hätte die Eigenschaft als Vater offenbar werden können? Wenn es nicht Kranke gäbe, wie hätte die Eigenschaft als Heiler offenbar werden können? Seht, Gott selber sorgt dafür, dass alles zum Besten wirkt, und die Menschen haben es selber verursacht, was über sie gekommen ist. Aber Gott wusste, dass es so kommen wird, und er wusste aber auch, dass alle Eigenschaften, die in ihm sind, in diesem Heilsplan zur Entfaltung kommen würden. Sie, er hat seine Kinder, die ihn lieben, die ihm glauben. Und jeder Mensch weiß, dass Gott unendlich ist und dass er wusste, was ist und was sein würde. Natürlich, er hat alles gewusst, er ist allwissend. Er hat gesagt, er wird eine Gemeinde ohne Flecken und ohne Runzel haben. Er ist Gott. Nun, in diesem schönen Ort genannt der Garten Eden, dort, wo Menschen hätten leben können, gemeinsam leben, und Gott, der Herr, hatte Gemeinschaft mit ihnen. Nun, hier in diesem Gebäude, wenn ich darüber nachdenke, als ich zum ersten Mal zu dieser Stadt kam, habe ich noch unterwegs Wölfe und was alles gesehen. Heute große Projekte, große Gebäude, und es wird fast Tag und Nacht gebaut. Was geschieht? Überall sind Unternehmer tätig, sie kaufen Gelände auf und bauen und bauen. Seht, Gott hat ja alles geschaffen für uns. Und ihr wisst, er hat uns geschaffen zu seiner Ehre und Verherrlichung. Selbst der Leib, in dem wir uns hier befinden, den hat er geschaffen, damit er etwas werde und unterordnet wird zu seiner Ehre, damit er ihn gebrauchen kann. Seht, Gott hat unsere Leibe gemacht. Seht, alles war hier, aber jetzt wohnt ihr hier drin. Und durch den Willen Gottes seid ihr hier, und jetzt habt ihr die Möglichkeit, das ewige Leben zu empfangen, wenn ihr es haben wollt. Gott ist derselbe. Er gibt jedem Menschen dieselbe Gelegenheit. Nun, seht, Gott war so zufrieden, als er die Menschen geschaffen hatte. Er sah seine Tochter, seinen Sohn. Er war so zufrieden mit ihnen. Und dann sehen wir, dass sobald Adam und Eva gesündigt hatten, und die Botschaft kam zu Gott, dem Vater: Deine Kinder sind gefallen aus der Gnade und haben sich von dir entfernt. Oh, das hat sein Herz alarmiert. Und seht die Art oder das Wesen, die Natur. Der Mensch erkannte, dass er verloren ist und dass er verkehrt gehandelt hat. Anstatt dass er gerufen hätte: Oh Vater, komme, hilf mir, ich bin verloren. Ich habe verkehrt gehandelt. Ich bin verführt worden. Hilf, komm. Hat er sich versteckt. Es war Gott, der im Garten auf und ab ging und rief: Adam, wo bist du? Ist das nicht heute genauso? Ihr könnt den Menschen zeigen durch das Wort Gottes, wo sie versagt haben, wo sie sich befinden. So wie Adam. Sie sind zu kurz gekommen, gemäß dem Worte Gottes. Und seht, es bedarf nicht sehr viel. Ihr wisst ja, was all die Krankheit und all die Not und den Tod und alles sind, weil eine Frau einen Teil des Wortes Gottes übertreten hat. Seht, sie hat manches von dem geglaubt, was der Herr gesagt hatte, aber dann hieß es: Mitnichten werdet ihr sterben. Seht, und dadurch, durch diese eine Übertretung, ist all die Not gekommen. Seht, nachdem das alles geschehen ist, habt ihr jetzt die Möglichkeit, durch Glauben gemäß dem Worte zurückzukommen. Und dann kommt ihr zu Gott zurück. Im Anfang war Gott und das Wort war Gott. Seht, als Gott die Menschen gemacht hat und sein Geist über der Tiefe schwebte, es ist ja alles hervorgekommen, dass er in den Bestand gesprochen hat. Der große Heilige Geist schwebte über der Tiefe. Und alles kam hervor, das Gras, die Bäume, die Blumen und so weiter. Seht, und dann die Tiere und alles, bis die Schöpfung ganz da war. Seht, und dann hat die Erde das alles wieder gestrahlt, was Gott geschaffen hat. Und der Mensch, den der Herr geschaffen hatte, er war in seinem Bilde geschaffen. Seht, ihr liebe Schwestern, seht, ihr, die ihr nicht in der ursprünglichen Schöpfung wart und aus Adam herausgenommen, wie Eva aus Adam herausgenommen wurde, welch eine große Lektion haben wir, dass wir dem Worte Gottes Genüge tun müssen. Möchte sein Licht auf sein Wort fallen. Nun, wir sehen, dass der Mensch Gott reflektiert hat, Und dann hat Gott sich geoffenbart als Mensch in Jesus Christus. Denn die Schrift sagt, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Und als Gott herabkam, hat er ja bewiesen und gezeigt, wer und was er war. Und ist Gott, Retter, Heiler und hat all seine Eigenschaften kundgetan. Seht, und ihr wisst, da im Anfang, es war Sex, wodurch das Ganze ins Rollen gekommen ist, die ursprüngliche Sünde, dort im Garten Eden. Ich weiß, viele stimmen damit nicht überein, aber dort habt ihr den Samen der Schlange. Seht, Gott reflektierte sich selbst in Jesus Christus. Seht, mit dem Moment, wo den Menschen durch das Wort gezeigt wird, dass sie all die Dinge nicht tun sollten, auch wenn sie einer Gemeinde treu sind. Vielleicht sind katholische Freunde hier heute. Bitte verzeiht mir. Meine Leute waren alle Katholiken, alle waren römisch-katholisch. Als der Priester zu mir kam und mich fragte über die gewaltigen Heilungen, von denen er gehalten hat. Und er fragte, ist deine Herkunft nicht katholischer Art? Und ich sagte, ja, war einmal. Und dann sagte er, hat nicht Jesus Christus die katholische Kirche gegründet und waren nicht all die Apostel Katholiken? Ja, ich sage, hör mal her, wenn dem so ist, ich glaube alles, was in der Bibel geschrieben steht. Und ich sagte, hör mal, ihr sagt, dass die Kirche sich nicht ändert und ihr glaubt an die apostolische Sukzession. Und ihr wisst, ich habe ja ihre Bücher zu Hause, meinetwegen Fakten des Glaubens und so weiter. Und er sagte, ja, all die Jünger und so weiter, sie waren alle Katholiken. Und ich sagte, meinst du wirklich, dass dem so ist? Ich sagte, hör mal her, wenn das die ursprünglich katholische Kirche war, wo seid ihr denn heute? Und warum habt ihr euch von dem Ursprünglichen so weit entfernt? Damals war Gott lebendig wirksam in ihrer Mitte. Was ist heute unter euch? Er sagte dann, ja, wir sollen doch nicht argumentieren, Herr Branham. Und ich sagte ihm von dem Konzil zu Nicäa und so weiter. Und dann sagte er, ja, du versuchst den Standpunkt der Bibel darzulegen. Er sagte, Gott ist doch in der Kirche. Denn dort am Anfang war doch Gott in, ich sagte, Gott ist in seinem Worte. Und er sagt nochmal, Gott ist in seiner Kirche. Und ich sagte, ja, wenn Gott in seiner Kirche ist, dann ist das Wort auch in ihr. Und dann fragte ich ihn, ob er glaubt, was in der Apokalypse geschrieben steht. Und ich sagte, dort sagt Jesus Christus selber in der Offenbarung, wer ein Wort davon nimmt oder dazu tut, dessen Teil wird von dem Baum des Lebens genommen werden. Ich sagte, wie könnt ihr gerettet sein, wenn ihr sagt, ihr habt Vollmacht zu tun, einzuführen und auszuführen, was ihr für richtig hält? Das geht nicht. Nein, seht, es ist eine gewaltige Stunde und Zeit, in der wir leben. Menschen müssen überführt werden von ihrem Irrtum, anstatt dass sie kommen und sagen, Vater, vergib mir, ich habe verkehrt gehandelt. Dann verbergen sie sich hinter den Feigenblättern. Sieh, das ist, was sie sich selber zusammentun. Selbst das Wort Religion bedeutet Zudeckung. Und sie versuchen, sich selbst eine eigene Zudeckung und Religion zu machen. Menschen haben sich noch nicht geändert. Gott musste eine Konferenz einberufen. Und er sprach mit denen, die er geschaffen hatte. Und sein Gebot war, welches Tages ihr davon esset, werdet ihr des Todes sterben. Und Gott ist an sein eigenes Wort gebunden, denn er ist gerecht und wahrhaftig. Seht, und da entstand die große Kluft zwischen ihm und den Menschen. Aber er wollte die Seinen erlösen. Er wollte sie nicht fallen, er wollte sie nicht gehen lassen. Er hatte die Erlösung schon eingeschlossen. Seht, dort in Eden hatte Gott eine Konferenz. Wie würde er die Menschen retten? Was kann er tun, um die verlorenen Kinder zu ihm zurückzubringen? Vergesst es nicht, seine erste Entscheidung war vollkommen und ist für immer. Wenn es eine Satzung gewesen wäre oder die Feigenblätter und er gesagt hätte, Adam, du hast dich gerechtfertigt, komm von hinter dem Baum oder wo du dich versteckt hast hervor. Du hast dich ja schön gekleidet, ich lass dich so gehen, es ist alles in Ordnung. Nein, so geht es nicht. Menschen versuchen immer noch mit Feigenblättern. Aber Gott hat eine Entscheidung getroffen, dass etwas sterben musste. Denn die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes hat es gemäß seinen Eigenschaften gefordert, dass ein Ersatz für ihn geleistet werde. Und es konnte kein Pflanzenleben sein. Nein, es musste etwas getötet werden, damit er die Felle bekommt, um sie einkleiden zu können. dass ein Ersatz für ihn geleistet wäre. Und es konnte kein Pflanzenleben sein. Nein, es musste etwas getötet werden, damit er die Felle bekommt, um sie einkleiden zu können. Und das war Gottes Entscheidung, Menschen zu retten und sie in Gemeinschaft mit sich selber zurückzubringen. Und das ist für immer sein Weg. Es gibt keinen Menschen, ganz gleich, wer was sagt. Sie haben versucht, durch Schulung, durch Bildung, durch Programme, die Menschen zu Gott zu bringen. Es wird versagen, wir haben versucht zu organisieren. Ich bin nicht gegen Schulung, ich bin nicht gegen Organisation. Aber die Organisationsprogramme, seht, alles von Menschen gemacht ist nichts anderes als Feigenblätter. Kommt zurück zu Gottes Originalentscheidung und hört, was er festgelegt hat. Zurück zum Blut. Seht, zu dem Blut, das vergossen wurde. Nun, zum Beispiel die Juden in alter Zeit, als Gott den Ersatz angenommen hat, dass die Juden opfern konnten und sie darbringen. Jehova hat das Opfer gefordert anstatt der Menschen, ehe sie ihn anbeten konnten. Man hat die Tiere geopfert und der Mensch hat seine Hände auf das Tier gelegt, das an seiner Statt geopfert wurde. Was war es? Der Mensch, der anbeten wollte, hat sich mit seinem eigenen Opfer identifiziert. Und dann hat der Priester das Opfer getötet und das Blut genommen und besprengt. Sehen, und der Jude wusste aufrichtig, das fordert Jehova. Und der Mensch ging nach Hause mit einem guten Empfinden und wusste, hier ist ein Lamm geschlachtet worden an meiner Stadt. Meine Hände hatte ich auf das Lamm gelegt und er sah, wie es verblutete. Und er wusste, das ist das Opfer an meiner Stadt. Und er hat sich mit dem Opfer identifiziert und wusste, ich hätte so getötet werden müssen. Seht, und dann stand der Anbeter da und sagte, oh Jehova, du hast dieses Opfer an meiner Stadt angenommen. Es tut mir leid, gesündigt zu haben. Nimm mich an, sei mir gnädig und rechtfertige du mich. Seht, Jehova hat das gefordert. Seht, aber dann wurde es zu einer Tradition unter dem Volke Israel. Seht, und dann haben sie gesagt, ja, am Neumond opfern wir das und dann haben wir das Laubhüttenfest und wir haben dies und jenes Fest. Und ihre Herzen waren nicht mehr in der Sache. Es war nur eine Form, die sie handhabten. Und dann sagte Gott in Jesaja hier, seht, eure Feste sind stinkend vor mir. Wenn zum Beispiel, als Gott zu Mose sprach, als er sagte, ziehe Schuhe aus, kann Mose sagen, ich werde jetzt meine Mütze abnehmen oder meinen Hut. Nein, wenn Gott sagt Schuhe, meint er Schuhe. Mose zog Schuhe aus. Seht, heute, jeder fürchtet sich vor der Wiedergeburt. Und der Teufel hat alles Ersatz gegeben für alles. Man heißt die Leute nur willkommen und sagt, jawohl, ich gehöre jetzt zur Gemeinde. Euer Leben zeigt, ob ihr wiedergeboren seid. Euer Leben wird es beweisen. Wenn ihr sagt, ihr seid aus dem Geiste Gottes geboren und leugnet ein einziges Wort dieser Heiligen Schrift, dann betrügt ihr euch selber. Ihr seid's nicht. Ja, ihr sagt, aber meine Gemeinde lehrt so und so. Wer hat zu sagen, eure Gemeinde oder Gott durch sein Wort? Seht, hier sehen wir's. Nun, Moses, zu ihm wurde gesagt, siehe, deine Schuhe aus, du bist auf heiligem Boden. Seht, Gott sagte Schuhe und er meinte, was er sagte. Und wenn Gott sagt, ihr müsstet von Neuem geboren werden, dann meint er das. Hier haben wir heute eine gemischte Volksmenge, jung und alt. Und ich hoffe, dass ihr es alle versteht. Und wenn Ärzte hier sind, ihr wisst, jede Geburt ist ein Durcheinander. Ob sie hier oder da ist, ob sie im Krankenhaus oder zu Hause, wo immer sie geschieht, jede Geburt ist unangenehm und so weiter. So ist es mit der Wiedergeburt. Es wird so um euch sein, ihr. Manche Dinge geschehen mit euch. Es sieht alles aus wie ein Durcheinander. Aber in dem Allem bricht neues Leben hervor. Und es kann kein neues Leben hervorkommen, es sei denn, das Alte stirbt und Geburtsschmerzen setzen ein und etwas Neues kommt hervor, das Leben aus Gott. Und wenn jemand zu Gott kommt, dann wird er geprüft und gestalbt, jeder Sohn, den er annimmt. Seht, und schon in den Jahren damals, als ich schon längst gepredigt habe, 4, 5, 6 Jahre schon, und dann als die Not über mich kam und meine Frau und unser Kind durch die Flut gestorben ist, seht, und dann als die Prüfung kam, hat der Feind mich versucht. Und gesagt, siehst du, für andere hast du gebeten und hast gepredigt, hast Straßenversammlungen abgehalten, hast so viel getan. Was jetzt? Ich sagte, oh Gott, ich sagte, Herr, wenn ich verkehrt getan habe, dann wolltest du es an mir heimsuchen, doch nicht an meiner Frau, nicht an meinem Kind. Ich sagte, ich habe doch alles getan, was ich wusste. Und der Herr sprach einfach nichts zu mir. Und dann kam der Satan und dann sagte, wirst du ihm noch weiter dienen? Er antwortet dir noch nicht mal. Er hört noch nicht mal dein Gebet für deine Frau oder für deine Tochter. Und willst du ihm noch weiter dienen? Doch bestimmt nicht. Warum willst du ihm noch dienen? Und ich schaute wieder auf das Kind und ich dachte wieder an alles, was ich für den Herrn getan habe in der Zeit. Das war meine schwerste Prüfung. Und es hieß wieder, warum willst du ihm weiter dienen? Da deine Frau, hier dein Kind. Und Gott antwortet nicht. Seht, aber dann plötzlich wurde es Licht. Ich sag euch, wenn ein Mensch wiedergeboren ist, wie groß die Schwierigkeiten und Prüfungen über ihn kommen mögen. Es wird Licht und er wird wissen, wozu es geschieht. Woher komme ich, woher kamen sie? Gott gibt, Gott nimmt. Und dann kommt der Geist Gottes und offenbart es. Und ich legte meine Hände auf das Kind. Und ich sah schon, wie die Augen einfallen. Und ich sagte, in wenigen Minuten werde ich dich, mein Liebling, in die Hände deiner Mutter legen. Und eines Tages werde ich euch beide wiedersehen. Und ich sagte, Herr, und wenn ich hier mitsterbe mit ihnen, dienen werde ich dir alle Tage meines Lebens, solange Odem in mir ist. Seht, und wenn ich am Ende meines Weges bin, du hast einen neuen Anfang für mich. Seht, da erlebt ihr den wirklichen Geist Gottes. Er bringt euch hindurch. Ihr müsst wiedergeboren werden. Alles muss sterben. All eure Theologie, euer eigenes Denken, alles, was ihr je sein möchtet oder macht, alles muss weg sein. Und der Heilige Geist kommt herein. Da nehmt ihr den Hut ab und zieht die Schuhe aus und sagt, nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. So musste Moses kommen und ihm gehorchen. Dort eine Konferenz mit Gott im brennenden Busch. Und dann sah er die Herrlichkeit Gottes und dann ging er nach Ägypten. Seht, da habt ihr die Konferenz in Eden, eine Konferenz im feurigen Busch und dann eine Konferenz am Roten Meer. Dort auf dem Wege der Pflicht, auf dem Wege, den Gott führt, Prediger, ihr wisst es besonders, manchmal seid ihr im Willen Gottes und plötzlich passiert etwas. Dort war Moses, er hatte dem Volke Israel die Zeichen gezeigt, das erste, das zweite, die Salbung war über ihm und er sprach als die Stimme Gottes. Und die Dinge geschahen, die er aussprach. Seht, auch wenn keine Fliege im Lande gewesen wäre, als er aussprach, dass sie kommen sollen, waren sie da. Seht, alles, was er aussprach, geschah, denn er handelte im Auftrage Gottes. Schöpferische Wunder geschahen. Oh, wie steht's um die Gemeinde Jesu Christi? Ist sie unter dem Blute? Ist sie in seinem Worte? Seht, das Wort ist hier und Gott gegenwärtig, er redet, er bestätigt es. Es ist dasselbe. Ich habe es gesehen, dass es geschieht. Ich weiß, dass es stimmt. Moses, ihm wurde die Vollmacht gegeben. Seht, er hatte den Auftrag, nach Ägypten zu gehen und Israel zu befreien. Er war dann später mit ihnen unterwegs. Er kam zum Roten Meer mit ihnen. Und Moses hatte eine Konferenz. Gott hatte sicher einen schönen Ort dafür gewählt. Moses konnte nirgends mehr weiter, weder vorwärts noch rückwärts. Und dann, wenn ihr in einer solchen Situation seid, bleibt doch nichts weiter übrig, als Gott anzurufen. Ihr Kranken, wer immer ihr seid, ruft Gott an, spricht mit ihm, verhandelt mit ihm. Ruft ihn aus der Tiefe eurer Herzen. Das braucht ihr heute, eine Konferenz mit Gott. Damit im Lager etwas geschieht, ruft eine Konferenz. Moses rief, Herr, ich habe getan, was du mir geboten hast. Bin ich jetzt hier in eine Falle geraten? Wie soll's weitergehen? Der Tod ist hinter uns und der Tod ist vor uns. Oh Gott, wie soll's weitergehen? Moses blieb stehen, bis Gott sprach und es geschah. Und er sagte, warum schreist du zu mir? Hab ich dir nicht geboten, das Volk herauszuführen? Sprich und es soll geschehen. Erhebe deinen Stab und das Meer wird sich teilen. Seht, Gott sprach das Wort. Und es geschah. Das war die Entscheidung. Gott ist da, um zu tun, was getan werden muss. Das Meer teilte sich. Nun, die Zeit geht so schnell dahin. Es sind so viele Dinge, die ich erwähnen möchte. Zum Beispiel David und andere hatten eine Konferenz mit Gott. Es geht nicht um große Volksmengen zwischen euch und Gott, wie stets darum. Wir kommen nicht hierher, gehört oder gesehen zu werden. Ich komme euch zu helfen. Sie, ich könnte über ein besonderes Thema sprechen, aber ich wäre ein Heuchler, wenn ich euch nicht sagen würde, was Wahrheit ist. Ich bin hier mit der Wahrheit und ich glaube, Gott hat es auf mein Herz gelegt, euch zu helfen, damit wir die Stunde erkennen, in der wir leben. Es war eine Konferenz in Gethsemane. Der Einzige, der sterben konnte, die Stunde war gekommen. Und er machte seine endgültige Entscheidung. Der Vater, er fragte, bist du bereit zu gehen? Er sprach, ist es möglich, Vater? Ist eine andere Möglichkeit? Ich liebe mein Volk. Ich liebe die, die du mir gegeben hast. Er war der Einzige, der jungfräulich geboren war. Niemand anders, kein Bischof, kein Papst, niemand anders war so geboren. Nein, er allein. Du bist der Einzige, der es tun kann. Hier war eine Konferenz. Satan war da. Er wollte die Menschheit verschlingen. Er sagte, er hat das Recht hier auf Erden. Nun, ihr Menschen, die ihr die Öffnung der Siegel miterlebt habt und das, was darüber gesagt wurde, ihr wisst, was geschehen ist. Eines Tages wird er aus dem Heiligtum hervorgehen und die Seinen, die er erlöst hat durch sein eigenes Blut, die wird er heimholen. Er wird dann mit sich nehmen, was er erlöst hat. Dort war er in Gethsemane. Dieses Leiden über ihm, jede Sünde der Menschheit auf ihm und alles ward auf ihn gelegt. Er war unschuldig, aber musste für uns zur Sünde gemacht werden. Seht, kannst du, heiliger Gott, all die Sünde des Ehebruchs und all diese Sünde der Lüge und all des Verderbens, das auf Erden ist, kannst du alles auf dich nehmen? Er hat's getan. Er war der Einzige. Er sagte nicht, mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Oh Gott, können wir nicht alle eine Konferenz in Gethsemane haben und selber prüfen, wie es um uns steht? Und dann 40 Tage später war wieder etwas ganz Besonderes. Dort, nach seiner Auferstehung, 40 Tage später, hört nun alle zu. Als Gott bereit war, nicht nur das Volk Israel als sein Volk zu nehmen, denn Israel sollte und wird als Nation gerettet werden. Wie die Bibel sagt, an einem Tage ist eine Nation ins Dasein gerufen worden. Aber mit der Gemeinde verhandelt er als mit den Einzelnen, die er aus allen Nationen herausruft. Nun, wir sehen, dass die Stunde gekommen war. Wie muss die Gemeinde vorwärts gehen? Und die Apostel, ihnen wurde nicht gestattet, obwohl sie vorher gepredigt, geheilt haben und vieles getan haben. Sie hatten große Zeichen und Wunder gesehen und miterlebt. Und gewusst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, er verbot ihnen zu predigen, bis sie dort die Kraft empfangen haben. Wartet in Jerusalem, bis ihr die Kraft empfangen habt. Dann werdet ihr ein Teil dieses Organismus sein. Nicht ein Bischof, nicht ein Kardinal, nicht ein Pop. Nein, ich werde euch die Kraft des Heiligen Geistes senden. Dort im Himmel wartet etwas für euch. Amen. Und die Kraft des Heiligen Geistes wird auf euch kommen. Halleluja. Wisst ihr, irgendjemand sprach zu mir hier in Louisville. Und als die Konferenz in Genf war, hat er am Radio zugehört, was wohl als nächstes dort beschlossen worden ist. Und ich sagte, Doktor so und so, ich begreife, dass du gerne wissen möchtest, aber ich wusste, er wollte sich von nichts anderem ablenken lassen. Niemand konnte mit ihm sprechen, niemand konnte etwas von ihm erfahren. Er hat einfach nur die Nachrichten gehört, um zu wissen, was dort in dieser entscheidenden Konferenz beschlossen worden ist. Sie, und was ist heute mit uns? Heute wird so viel gemacht im Namen der Religion. Anstatt, dass sie hierher kommen, zu Gott zurückkehren und Konferenz mit ihm abhalten. Irgendein Feigling ist auf dem Podium und ist nur religiös. Spricht nicht die Wahrheit. Es werden nur mehr Mitglieder hereingebracht, eine größere Gemeinde und alles. Und versucht, eure Aufmerksamkeit zu bekommen. Hört nicht auf ihn. Ihr müsst zurückkommen, dieses Weges, den Gott in seinem Wort gesetzt hat. Eine Pfingstkonferenz muss gehalten werden. Ihr dürft keinen Gesang mehr singen und keine andere Predigt mehr halten, bis ihr solch eine Konferenz mit Gott hattet, wie zu Pfingsten. Seht, Und es geht heute nur noch darum, ich würde euch sagen, wir haben die nächste Konferenz da, wann wird den Bischof so und so und das hier. Nein, Schluss mit all den Dingen, wir gehen bald zum Himmel. Konferenz mit Gott ist wichtig, alles andere unwichtig. Jesus hat das Gefängnis gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Und dann am Tage zu Pfingsten, sie warteten ja darauf. Oh, was war es? Was, wenn Andreas gesagt hatte oder hätte, nach 6 Tagen, ihr braucht nicht mehr zu warten. Ich glaube, im Glauben haben wir schon empfangen. Lasst uns jetzt vorwärts gehen mit unserem Dienstbeginn. Das ist die Not heute mit vielen Predigern. Sie warten nicht lange genug, bis sie es empfangen haben. Hier ist der Befehl. Seht, vielleicht hätte Philippus aufstehen können. Unser, hört mal, ich habe ein sehr gutes Gefühl. Wir wissen ja, was er uns gesagt hat. Lasst uns doch jetzt losziehen. Ihr mögt eine Auszeichnung haben. Ihr mögt meinen, es alles zu wissen. Das bedeutet noch gar nichts. Mit eurer Seminarerfahrung, alles das bedeutet noch gar nichts. Ihr müsst warten, bis die Sache auf euch zurückkommt. Seht, niemand hat das Recht, das Evangelium zu verkündigen, bis er in der Weise Jesus Christus erlebt hat. Nicht eine Theologie. Ihr wisst, was ich meine. Nicht irgendeine theologische Auszeichnung oder Schulabschluss. Nein, niemand hat ein Recht zu tun. Niemand. Auch wenn er meint, er kann das erklären, er kann predigen, er kann das. Moses konnte die Ägypter Weisheit lehren. Er war der Klügste im ganzen Lande. Aber er musste zur Konferenz mit Gott gehen. Und kein Mensch hat das Recht, überhaupt einen Anfang zu stellen, Christ zu sein. Keine Frau, kein Mann, kein Kind, kein Junge, kein Mädchen. Bis er selber gekommen ist auf den heiligen Boden und Gott in der Weise begegnet ist. Ganz gleich, was in der Welt ist, niemand kann es euch nehmen. Ihr wart dann dort, als es geschah. Es ist euch widerfahren. Ihr wisst von da ab, wo ihr steht. Da ist es. Sie gingen an den Tag des Pfingstens. Und ich möchte dieses so machen, dass ihr es versteht. Dort kam nicht ein Bischof des Weges und sagte, ich bin jetzt vom Herrn gesandt, um euch die Hände aufzulegen, Brüder, und euch dann auszusenden. Nein, das ist vielleicht die Version von 1963, aber nicht von damals. Nun, und dass der eine wird sagen, ach, wisst ihr was, lass es uns jetzt so machen, wie wir es als katholische Kirche beschlossen haben, oder wir als so und wir als so beschlossen haben. Nein, das geht nicht. Es geht nicht um Mitglieder. Nein, es wäre von Anfang an nicht richtig gewesen. Gottes Entscheidung war recht, wie die im Garten Eden von ihm recht war, des ganzen Weges. Sie warteten und sie waren nicht zufrieden. Sie warteten, bis das Brausen vom Himmel kam, wie das eines gewaltigen Windes, und füllte das Ganze aus, in dem sie saßen. Und zerteilte Zungen von Feuer kamen über sie und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Und sie sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Sie, Menschen, die vorher Furcht hatten, die Türen verschlossen hatten, und die waren jetzt voller Kraft des Heiligen Geistes, voller Mut, und gingen auf die Straßen, legten Zeugnis ab von dem, was geschehen war. Das war Gottes Entscheidung. Nur einige Tage später ging Philippus nach Samarien und er predigte und taufte und Gott bestätigte das Wort, und der Heilige Geist war noch nicht auf sie gefallen. Und dann holten sie Petrus und Johannes, und obwohl sie große Freude hatten zu Samarien und große Heilungen hatten, nun, ihr Nazarene, Pilgrim Holiness und Methodisten, Baptisten sehen, ihr habt Freude, ihr habt alles, aber jetzt braucht ihr die Erfahrung, den Heiligen Geist zu empfangen. Seht, und sie sandten, dass Petrus und Johannes kommen und dass sie ihnen die Hände auflegen. Und dann kam der Heilige Geist über sie. Und in Apostel 10, 49 steht es, während Petrus noch redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die seine Ansprache hörten. Denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott verherrlichen. Und Petrus sagte, können wir ihnen das Wasser verwehren, dass sie getauft würden wie wir, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie wir am Anfang. Und dann zu denen, vergleichbar mit den Baptisten, dort in Apostelgeschichte 19. Sie hatten dort einen großen Prediger namens Apollos. Er war ein bekehrter Rechtsanwalt. Und er hat mit der Bibel beweisen können, dass Jesus der Christus war. Und Aquila und Priscilla hatten ihm schon mehr gesagt, denn sie wussten schon mehr. Und sie sagten, hör mal, wir kennen auch einen Paulus. Der wird euch noch mehr sagen. Sie? Und was er euch sagt, das stimmt. Denn Gott ist mit ihm. Sie hatten eine herrliche Zeit dort. Sie haben gejauchzt, sie priesen Gott. Und Heilungen, Wunder und Zeichen geschahen. Aber als Paulus kam zu diesen Leuten, er als Apostel, er fragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig wurden? Sie dachten, sie haben es. Seitdem ihr glaubt, wir meinen, wenn wir glauben, haben wir es. Das ist verkehrt. Er fragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, seitdem ihr gläubig geworden? Und sagt, ist der Heilige Geist überhaupt da? Er fragt, wie seid ihr getauft? Mit der Taufe des Johannes. Er sagt, das geht nicht, ihr müsst euch neu taufen lassen. Und sie wurden getauft auf den Namen Jesu Christi. Hände wurden auf sie gelegt und der Heilige Geist kam auf sie. Und sie priesen Gott, redeten in den Zungen und weissagten, so wie sie es am Anfang getan haben. Dasselbe geschah dort. Wenn ein Arzt ein Rezept ausschreibt für eine bestimmte Zeit, niemand hat das Recht, da etwas dran zu ändern. So muss es bleiben. Seht, ihr könnt die Zusammensetzung nicht anders, sondern haltet fest an dem Wort, das in der Konferenz Gottes beschlossen wurde. Amen. Ich liebe ihn. Es erinnert mich an das, was Maria sagte, als sie mit Josef hinging zu dem Fest nach Jerusalem. Und sie waren dann auf dem Heimwege schon einige Tage. Und dann plötzlich haben sie festgestellt, dass Jesus nicht mit ihnen ist. Ich frage mich, ob die Gemeinden heute begreifen, dass Jesus nicht mehr mit ihnen ist. Methodisten, Baptisten, Pfingstler, habt ihr euch mal umgeschaut, ob Jesus mit euch ist? Sie sagen heute, was Moody gesagt hat, was Moody und Finney und Sinke gesagt haben. Wir sind jetzt weitergegangen des Weges. Wenn wir uns umschauen und forschen, seht, und sie gingen hin und suchten überall, zu den Verwandten und überall, und sie fanden ihn nirgends. Und endlich gingen sie zurück dahin, wo sie ihn eigentlich gelassen haben. Wo haben sie ihn zurückgelassen? Dort am Pfingstfest haben sie ihn im Tempel in Jerusalem gelassen. Und dort mussten sie des ganzen Weges zurückgehen, um ihn da zu finden. Gemeinde, wir müssen dahin zurückgehen, wo wir ihn verlassen haben. Aber wie steht's um unsere Traditionen? Gestatten Sie es, dass wir zurück... Wisst ihr, wo ihr ihn gelassen habt? Habt eine biblische Konferenz mit Gott, damit ihr die Wahrheit erfährt. Wir wollen sehen, wer es war. Kein Bischof, nichts, nein. Der Heilige Geist sollte die Gemeinde leiten. Das ist der einzige Führer, den wir haben. Der Heilige Geist. Und er leitet gemäß dem Heiligen Wort. Wenn ihr den Heiligen Geist habt und euch nicht dem Wort unterordnet und gemäß dem, was geschrieben steht, geleitet werdet, ist es nicht der Heilige Geist, der euch leitet. Was war's für eine Konferenz? Sie waren zusammen. Alles, was sie taten, sie hatten alles gemeinsam. Seht, es war wie eine Weltkonferenz. Nun, wenn Gott eine Konferenz einberuft, dann geschieht etwas. Dann erleben wir etwas. Seht, dann fasten sie, dann beten sie, dann gehen sie vorwärts. Das ist, was die Gemeinde heute braucht. Empfanget euren Auftrag und geht vorwärts. Nun, wie weißt du, Bruder Brennen, was soll's sehen? So wie Gott am Anfang begonnen hat, so setzt er fort, denn die Entscheidung Gottes steht fest für immer. Ihr könnt euch ganz daran hängen mit Geist, Seele und Leib, denn Gott ist Gott, er ist unendlich, er ist allwissend. Er kann nicht sagen, ach, es sind jetzt fast 2000 Jahre, ich werde das ein bisschen anders machen. Das geht nicht. Gott hat keinen Anfang, Gott hat kein Ende, Gott ist ewig und ihr habt das ewige Leben empfangen und seid ein Teil Gottes geworden. Sehen. Und dort zum Beispiel, die Feuersäule war mit Israel und diese große Feuersäule, es war eigentlich Gott, er, der Engel des Bundes, Jesus Christus, dort. Und die Bibel sagt, dass Moses hat die Schmach Jesu Christi als größer erachtet, als die Anerkennung zu haben in Ägypten. Seht, diese Feuersäule war es, die zu Pfingsten herabkam und sich aufteilte. All dieses Feuer teilte sich auf. Feuerzungen geschahen und sich setzten sich auf jeden von ihnen. Oh, wir sollten uns schämen in unseren Organisationen in der heutigen Zeit. Seht, Gott hat sich aufgeteilt, damit wir eins werden. Und Jesus sagte, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Habt ihr es alle gehört? Gott hat sich zwar selber aufgeteilt, aber die Seinen waren nicht zerteilt, die Seinen waren vereinigt. Gott hat sich in ihnen allen ein- und aufgeteilt. Und jetzt wird die Pyramide bald den Schlussstein empfangen. Seht, die Pyramide hat noch nicht den Schlussstein aufgesetzt bekommen. Ihr habt es ja gesehen, es ist das große Siegel, wie wir es sogar auf unserer 1-Dollar-Note haben. Das große Siegel da drauf, die Pyramide und der Schlussstein hängt einfach nur da drüber. Und es ist schon so nahe, aber es ist noch nicht geschehen. Seht, und die Gemeinde muss so in das Bild Jesu Christi verwandelt werden, dass der Schlussstein genau passen wird. Seht, die Gemeinde des lebendigen Gottes wird es sein. Seht, ihr könnt nicht wie Eva, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Es wird Wort für Wort sein, wie Gott es gesagt hat. Ja, ihr sagt, was hat Gott gesagt? Hat er es uns gesagt? Petrus hat es gesagt. Und wie kommen wir da hinein? Was geschieht? Er hat uns doch die Formel dafür gegeben. Nicht nur durch Händedruck willkommen heißen oder auf dem Kopf stehen, nein. Oder organisieren und große Männer einberufen, großen Pop und dies und jenes. Nein, Er sagte, tut Buße und lasst euch ein jeder taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und alle, die noch ferne sind, so viele der Herr, euer Gott, berufen wird. Und solange Gott noch ruft, muss es dasselbe sein. Nicht ein Händedruck und ein Aufsagen irgendeiner Formel, nein, sondern eine Taufe des Heiligen Geistes hineingefügt in den Leib Jesu Christi. Das ist die Gemeinde Jesu Christi. Nicht Denomination, nicht Schulung, nicht Theologie, sondern durch die Taufe des Heiligen Geistes werden Menschen, Männer und Frauen geleitet und nicht vom Wort Gottes weg, sondern in das Wort hinein. Denn er sagte, die Menschen leben nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Habt ihr noch ein paar Minuten? Es ist noch eine Konferenz, über die ich sprechen möchte. Apostelgeschichte 4, nachdem die Jünger gepredigt haben und sie haben Kritik über sich ergehen lassen müssen und sie haben ihnen schon gesagt, predigt nicht mehr im Namen Jesu Christi und es sollen keine Wunder mehr geschehen. Aber es musste etwas geschehen. Ihnen wurde gesagt, sie dürfen nicht mehr predigen, nachdem das Wunder geschehen war. Oh Brüder, ich wünsche, ich hätte Zeit. Die Zeit kommt, wo ihr entweder ihr eure Organisationen in den Weltkirchenrat hineingeben werdet. Und wenn ihr das tut, werdet ihr das Mahlzeichen des Tieres empfangen. Und wenn ihr es nicht tut, werdet ihr unabhängige Gemeinde sein. Und dann werden eure Türen geschlossen werden. Und euch wird geboten werden, nicht mehr zu predigen. Seht, sie werden uns sagen, ihr könnt nicht mehr länger predigen im Namen Jesu Christi. Nun lasst uns sehen, ob das möglich ist oder nicht. Dann hatten sie eine Konferenz damals. Solch eine Konferenz brauchen wir heute. Ist es von uns, dass wir Menschen oder Gott gehorchen sollen? Was soll geschehen? Wir haben heute hier eine Konferenz. Seht, die Gemeinden sagen heute, ihr könnt hier nicht predigen, es sei denn, ihr kommt durch uns, seid mit unserer Organisation. Seht, ihr müsst euch hier fügen, müsst euch da fügen und so weiter. Was werden wir tun? Und da war eine Konferenz. Und sie fingen an zu beten. Apostelgeschichte 4, Konferenz. Und als sie alle einmütig beteten und sagten, Herr, du siehst, die Heiden sind in Aufruhr geraten. Strecke deinen Arm aus und lass Wunder und Zeichen geschehen durch den Namen deines Kindes Jesus. Und heute kritisieren uns die Leute, wenn man betet und ein Massengebet hat und so weiter. Sie sagen, wie kann Gott das alles hören? Haben sie dort nicht alle gemeinsam gebetet? Natürlich, Gott kann uns alle auf einmal hören. Sie beteten einmütig und die Bibel sagt, das Gebäude wurde erschüttert. Amen. Seht, und dann kam die Antwort und sie gingen aus und predigten überall. Und Gott zog mit ihnen und bestätigte sein Wort. Ihr könnt es nachlesen. Die Konferenz von Apostelgeschichte 4. Brüder, vielleicht noch eine andere Konferenz. Vielleicht seid ihr nicht auf Weltkonferenzen gewesen, vielleicht nicht hier und nicht da, aber vergesst es nicht. Es ist eine Konferenz, über die ich jetzt sprechen möchte, da werdet ihr teilnehmen. Ganz gleich, wer ihr seid, ihr werdet teilnehmen. Vielleicht seid ihr immer entschuldigt worden, von jetzt ab habt ihr keine Entschuldigung mehr. Es gibt eine Konferenz im Gericht. Alle werdet ihr dort sein, jeder Einzelne. Und wir werden Rechenschaft ablegen für das, was wir getan haben auf Erden. Eine Konferenz ist, an der ihr teilnehmen werdet. Jedes Mal, wenn ihr ein Signal eines Krankenwagens, irgendetwas, wenn ihr einen Friedhof sieht, wenn ein Krankenhaus sieht, überall, es erinnert euch, eines Tages ist es soweit und dann kommt die große Konferenz dort. Und wir werden Rechenschaft ablegen, was wir mit Jesus Christus getan haben. Wer ist Jesus? Er ist das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Gott wirkt in drei verschiedenen Dispensationen. Deshalb ist er genannt Vater, Sohn und Heiliger Geist. Nicht drei verschiedene Götter. Nein, das ist keine Verwechslung. Nein, es ist ein Gott in drei Kundgebungen. Seht, wir haben nur einen Gott. Wir sind doch keine Heide. Natürlich. Aber es sind drei Offenbarungen, drei Kundgeben. Deshalb sagte Matthäus, taufen im Namen des Vaters, Sohnes und Herrn Geistes. Denn sie wussten, derselbe Gott des Alten Testaments ist der Gott des Neuen Testaments. Er ist derselbe heute. Jesus ist derselbe. Seht, dasselbe geschieht und er ist derselbe in Ewigkeit. Und er ist das Wort. Gott wird die Welt durch etwas richten müssen, gemäß irgendeinem Maßstab. Und das glaubt ihr alle. Wie wird er sie durch eine Gemeinde richten können? Wenn er sie durch die römisch-katholische, was ist dann mit der griechischen? Wenn er sie durch die griechische richtet, was ist dann mit den Römern? Wenn er sie durch die Methodisten richtet, was dann? Und wenn er sie durch die Baptistenkirche richtet, was dann mit den anderen? wenn er sie durch die Einheitsleute richtet, was mit den Zweiten, mit den Dreiheit, was ist mit ihnen allen? Seht, was ist es? Was ist es, Brüder? Alles ist, er sagt wörtlich, Unsinn. Gott muss einen Standard, einen Maßstab haben. Und können wir einer Gemeinde beitreten? Nein. Und diese Gemeinde, ihr könnt ihr nicht. Ich bin in der Branham-Familie schon so viele Jahre, ich bin ihr nie beigetreten. Ich bin hineingeboren. Ich bin Branham, weil mein Vater Branham ist. Ich bin ein Christ, weil Gott mein Vater ist und ich wiedergeboren bin. Jawohl, das ist unsere Grundlage. Wir sind wiedergeboren durch seinen Geist. Und der Geist meines Vaters in mir, deshalb habe ich die Eigenschaften meines Vaters in mir und sie werden offenbar, wie sie in seinem Sohn Jesus Christus offenbar geworden sind. Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, nicht Fleisch und Blut, sondern mein Vater, der im Himmel ist, hat es dir geoffenbart. Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Wenn Gott eben durch irgendeine Kirche oder Gemeinde richten würde, durch welche sollte er es dann tun? Seht, wenn er es durch eine tut, es sind ihre so viele. Welche würde es sein? Menschen können richtig verwirrt sein. Aber hier ist es, wie Gott richten wird. Das Wort Himmel und Erde wird vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Hierauf nehme ich meinen Stand ein. Alles andere ist sinkender Sand. Alles andere ist sinkender Sand. Auf Christus, dem Felsen, stehe ich. Alles andere wird sinken. Darauf verlasse ich mich. Ich vertraue nicht in das, was ich bin. Ich vertraue in das, was er ist. Ich kann nicht in den Himmel gehen, auf mich gesehen. Nein, wir können es nicht auf uns geschaut. Nein, schaut nicht auf euch, schaut auf euer Opfer. Seht, schon im Alten Testament, ganz gleich, wenn jemand in einer jüdischen Familie geboren wurde, seht, der Erstgeborene, für ihn war schon der Segen verheißen. Und trotzdem musste das Sühneopfer für ihn dargebracht werden. Er konnte nun nicht einfach sagen, so, ich habe das Erstgeburtsrecht. Nein, er musste trotzdem, das Opfer musste für ihn dargebracht werden. Seht, in uns ist nichts Gutes, nicht ein Gedanke, gar nichts Gutes ist weder in mir noch in euch. Seht, unser Weg hätte uns zur Hölle geführt, aber schaut auf das Opfer. Schaut, was geschehen ist. Er will sich durch uns offenbaren. Warum wollt ihr festhalten an Satzungen? Wir brauchen eine Konferenz mit Gott. Deshalb kann ich zur Plattform kommen und keine Furcht haben, dass irgendetwas geschieht oder versagen wird oder vergeht es. Nein, ich schaue auf mein Opfer. Manchmal heißt es, Billy, warum tust du das? Ich tue es gar nicht. Ich bin ein Sünder, gerettet durch Gnade. Ich schaue auf den, der mir geboten hat, es zu tun. Und er hat gesagt, zu dem Zweck bist du hier. Alle Teufel der Hölle können mich nicht zurückhalten. Auf Christus, dem Felsen, stehe ich. Und ich weiß nicht, ob manche von euch Paul Reeder kennen. Er starb in Kalifornien nicht lange zurück. Er und sein Bruder. Und er ging mit seinem eigenen Bruder Luke immer zusammen, wie mein Sohn Billy mich begleitet. Und sie sangen dann noch irgendein Lied, als er im Abscheiden war. Und sie sangen, nähe mein Gott zu dir. Und während der Mann im Sterben lag, fragte er, wer ist im Sterben, ihr oder ich? Seht, er sagte, wisst ihr nicht, dass das Blut angewandt wurde und dass ich nicht sterbe, sondern zum Herrn gehe und nur den Wohnort wechsle? Seht, und Tränen liefen ihn herunter. Und seht, diese beiden Brüder, sie waren lange miteinander. Aber er sagte, in 5 Minuten von jetzt werde ich bei Jesus Christus sein, gekleidet in seiner Gerechtigkeit. Seht, und dieser Mann, er kommt aus Orgion. Er hat früher im Walde gearbeitet. Ich glaube, er ist nach Südamerika gegangen, war dort Missionar und hatte dann eine Krankheit bekommen. Seht, schon damals im Dschungel dort hätte er sterben müssen, wenn nicht Gott eingegriffen hätte. Dann sagte seine Frau zu ihm, sie sagte, lass uns hier niederknien, hier. Und sie sprachen beide mit Gott. Und schon war es geschehen. Gott erbarmte sich seiner. Und der Mann, zunächst wurde immer schlimmer und schlimmer. Und er sagte, es wird dunkler und dunkler in diesem Raum. Und dann hatte er einen Traum. Er fiel irgendwie ins Unterbewusstsein, als ob er eingeschliffen wäre. Und hatte, während die Frau betete, einen Traum. Und er sah sich wieder zurück in Orgion, als ob er wieder noch einmal im Walde arbeiten würde. Und als er dann zu sich zurückkam, wusste er, dass er nicht sterben wird. sondern dass er leben würde und der Herr ihn noch gebrauchen wird. Und schon erhob er sich. Und ihr wisst ja, er war von Gestalt ein ziemlich gesetzter und starker Mann. Und er erhob sich. Und er sagte, es war dann nicht meine Kraft, nicht das, was ich getan habe. Nein, es war nur, dass ich den Halt ergriffen habe an dem, der mir helfen konnte. Und er sagte, ich hörte dann die lieblichste Stimme. Und er war so, als habe sein Chef zu ihm gesprochen und sagte, warum bemühst du dich hier so? Du kannst das doch gar nicht, was du hier willst. Den großen Baumstamm kannst du allein gar nicht bewältigen. Warum nimmst du nicht diesen Baumstamm, rollst ihn einige Male über? Und da ist doch das Wasser, der Fluss. Dieser Fluss wird ihn dahin bringen, wohin er gehört. Warum bemühst du dich von selber hier? Und dann verschwand dieses Bild und er sah Jesus. Und dann konnte er sagen, jetzt ist mir geholfen. Jetzt ist mir geholfen. Und er hat seine Hände erhoben und hat gesagt, ich fahre jetzt dahin. Ich fahre jetzt hin. Nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. In niemanden ist etwas Gutes. Jesus Christus ist unser Alles. Und ich stelle mich auf jede Verheißung, die er gegeben hat. Und eines Tages werde ich in seine Gegenwart gehen. Alles aufgrund des vergossenen Blutes unseres Herrn Jesus Christus. Wir wollen jetzt unsere Häupter beugen. Ich verlasse mich darauf. Ich verlasse mich auf ihn. Nicht auf meine Zugehörigkeit irgendwie einer Denomination oder Selbstgerechtigkeit. Nein, ich verlasse mich auf das Wort Gottes. Ich glaube, durch das Blut Jesu Christi bin ich gerechtfertigt. Eines Tages werde ich ihn schauen. Ich werde verwandelt werden, umgestaltet in sein Bild. Ich werde ihn sehen, wie er ist. Ich sehe die Jahre gehen dahin. Mein Haar, das ich hatte, wird grau. Meine Schultern fallen ein. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Über 30 Jahre habe ich gepredigt. Ich wünschte, ich hätte 1000 Leben, um ihm mein Leben, um alles ihm zu weihen. Worin ist euer Vertrauen heute? In etwas Gutes, das ihr getan habt? Eine Gemeinde, zu der ihr gehört? Oder steht ihr auf dem Worte Gottes? Habt ihr die Erfahrung? Habt ihr eine eigene, eine persönliche Konferenz mit Gott gehabt, wie damals zu Pfingsten? Habt ihr es erlebt? Nicht einen Ersatz, nicht ein Händedruck, nicht nur ein Bekenntnis. Habt ihr das Feuer des Heiligen Geistes erlebt? Ist es in euer Leben gekommen? Seid ihr verwandelt worden in allem, was ihr seid? Wenn nicht, wollt ihr eure Hände erheben und sagen, Bruder Brennen, bete für mich. Ich hab's noch nicht. Oh Gott, segne euch. Seht die Hände. Was ist mit euch, Pfingstlern? Mit euch, die ihr nur traditionsmäßig und ihr mögt die Musik und ihr macht mit wie all die anderen Pfingstler. Aber tief in euch wisst ihr, dass ihr es nicht erlebt habt. Ihr wisst, etwas fehlt euch. Wollt ihr es heute mit all den anderen? Vielleicht sehe ich euch nie mehr wieder. Aber ich möchte euch an jenem Abend mal wiedersehen. Dann ist alles vorbei. Wenn ihr nicht die Erfahrung hattet, hebt auch ihr eure Hände. Ihr wollt es jetzt haben. Gott segne euch. Ihr sagt, hat das Hände eben etwas zu tun? Jawohl, es ist schon damit eine Bezeugung, die ihr dadurch bekundet. Viele nennen mich Prophet, ich stelle nicht den Anspruch. Aber ihr glaubt, dass Gott durch mich redet. Höret jetzt, was ich sage. Aufrichtig glaubt, das wird geschehen. Was geschieht jetzt, wenn ihr es mir wissen lässt, was in eurem Herzen vor sich geht oder was ihr im Leben getan habt, woher ihr kommt oder was geschehen wird? Dann werdet ihr sicher glauben, dass er jetzt durch mich redet. Ihr alle, die hier seid, ganz gleich von welcher Gemeinde Gottes oder von hier, lassen jetzt eine Konferenz haben. Oh, wir brauchen Liebe zueinander, damit uns Heilung widerfährt und Achtung voreinander. Gut. Eine Konferenz wie Apostelgeschichte 4 bekennt alles, was ihr verkehrt gehandelt habt und getan habt. Betet Gott um seinen Segen, wie ihr als Familie um den Tisch betet und das tägliche Brot segnet, das er euch gibt. Seht, ihr esst, aber etwas musste sterben und so lebt ihr physisch. Wenn ihr Fleisch zu euch nehmt, ist ein Tier gestorben. Esst ihr Brot, ist der Weizen gestorben. Seht, alles muss sein Leben geben, damit ihr leben könnt im Irdischen. So ist es. Ist es nicht dasselbe im Geistlichen? Seht ihr nicht, dass Feigenbaumblätter und so weiter, menschliche Ideen, das geht nicht. Etwa